SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
Zeitzeichen am 18. April, die Orientredaktion des Weltrundfunksenders in Zeesen.
Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, Königs Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender.
Fremde Klänge, die der deutsche Sender da bringt. Für das heimische Publikum waren sie auch gar nicht gedacht, sondern für den arabischen Raum von Nordafrika bis in den Nahen Osten. Für Radiohörer auf marokkanischen Märkten und in tunesischen Teestuben, in den Kaffeehäusern von Kairo, auf den Basaren von Bagdad. Und in Palästina, wo Muslime damals fürchteten, Juden könnten einen eigenen Staat errichten, wenn die Mandatsmacht Großbritannien einmal abgezogen sein würde. Ein Regionalkonflikt, den die nationalsozialistischen Machthaber im fernen Deutschland anheizten und für eigene Zwecke strategisch missbrauchten, mithilfe judenfeindlicher Parolen im Kurzwellenradio. 6 Jahre lang, ab April 1939, jeden Abend, 7 Tage die Woche. Populäre arabische Musik, Verse aus dem Koran und zwischendrin übelste antisemitische Hetze und Hasstiraden bis hin zur Anstachelung zum Pogrom. Juli 1942.
Tötet die Juden, die euer Vermögen an sich gerissen haben und einen Anschlag auf eure Sicherheit planen. Araber Syriens, des Irak und Palästinas, worauf wartet ihr? Die Juden haben vor, eure Frauen zu schänden, eure Kinder umzubringen und euch zu vernichten. Tötet die Juden, steckt ihren Besitz in Brand, zerstört ihre Geschäfte. Eure einzige Hoffnung auf Rettung ist die Vernichtung der Juden, ehe sie euch vernichten.
In Königs Wusterhausen, genauer in der kleinen Gemeinde Zeesen, knapp 40 Kilometer südlich von Berlin, besaßen die Nationalsozialisten den leistungsstärksten Kurzwellensender der Welt. Sie waren in der Lage, Radioprogramme um den halben Globus zu funken.
Hier ist Berlin. Hier ist die deutsche Station, der marokkanische Sender.
Man wusste, in der Region mit teilweise bis zu 80% Analphabeten war das Radio das effektivste Medium der Massenbeeinflussung. Zumal Radiohören im arabischen Raum ein kollektives Erlebnis war. Was man hörte, in Bars oder auf öffentlichen Plätzen, wurde sofort Gesprächsthema und so weiterverbreitet. Mit enormem Aufwand ließen Hitlers oberster Propagandist Josef Goebbels und Reichspressechef Otto Dietrich deshalb die sogenannte Orientredaktion einrichten. Sendestart April 1939. 80 Mitarbeiter wurden verpflichtet. Texter, Übersetzer, Sprecher, türkische, persische und vor allem Arabisch-Muttersprachler. Zunächst hatten die Nazis gezögert, einen solchen Sender zu gründen. Der Historiker und Publizist Matthias Künzel.
Man muss ja auch bedenken, die Deutschen hatten in ihrer Rassenlehre die Araber als minderwertig verunglimpft. Hitler hat in Mein Kampf die Araber als braun lackierte Affen bezeichnet. Also es war schon etwas zu überwinden, bevor man sich auf die Araber so zubewegt hat.
Diese Hinwendung geschah, als im Juli 1937 die von Großbritannien eingerichtete Peel-Kommission erstmals den Vorschlag machte, Palästina zu teilen. In einen arabischen und auch einen jüdischen Staat, auf knapp 20% des Gebiets.
Diesen kleinen jüdischen Staat wollten die Nazis um jeden Preis verhindern. Und sie waren sich sicher, dass sie die Unterstützung der Araber brauchen würden, um die Briten davon abzubringen, diesen jüdischen Teilstaat möglich zu machen.
Ins Zentrum einer Kollaboration zwischen arabischem Nationalismus und dem nationalsozialistisch regierten Deutschland rückte jetzt der Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini. Er hatte schon 1933 deutschen Diplomaten versichert, dass er den Judenboykott der neuen Regierung in Berlin uneingeschränkt gutheiße, so wie er auch jede Verständigung mit dem Jeschuf, der jüdischen Bevölkerung Palästinas, ablehnen würde. Für seine Bewunderung der nationalsozialistischen Bewegung wurde der Mufti ab 1937 belohnt. Mit Waffen für den gewaltsamen Kampf gegen eine jüdische Einwanderung in Palästina. Mit Geld. Und 1941 mit der Gewährung von Asyl.
Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland.
Bis Kriegsende fand der Mufti Unterschlupf in Berlin. Er wurde Leiter eines neu gegründeten islamischen Zentralinstituts. Und mit zahllosen antisemitischen wie antizionistischen Pamphleten und Koraninterpretationen der wohl bedeutendste Zulieferer der Cesener Orient-Redaktion. Aus dem Programm vom 18. Dezember 1942.
Zu den erbittertsten Feinden der Muslime, die ihnen seit alters her Feindseligkeit bekundet und allenthalben andauernd mit Tücke und List begegneten, gehören die Juden. Es ist jedem Muslim zur Genüge bekannt, wie die Juden ihm und seinem Glauben seit den ersten Tagen des jungen Islam zugesetzt haben. Und welche Gehässigkeit sie dem größten Propheten bezeigten, wie viele Verschwörungen sie gegen ihn zustande brachten.
Vom 7. Jahrhundert zieht der Mufti eine Entwicklungslinie bis in die unmittelbare Gegenwart.
Und so wie die Juden zu Lebzeiten des großen Propheten gewesen sind, so sind sie zu allen Zeiten geblieben. Intrigantenhaft und voller Hass gegenüber dem Muslim, wo sich ihnen Gelegenheit bietet. Wie gehässig und brutal sie den Muslimen gegenüber eingestellt sind, hat sich unlängst in Palästina, dem heiligen Lande, in krasser Deutlichkeit gezeigt. Das Land, dessen sie sich als Stützpunkt bedienen wollen, um ihre Macht von hier aus in alle benachbarten islamischen Länder auszubreiten.
Der Mufti war ein Glücksfall für die Orient-Redaktion. Durch ihn konnte die Nazi-Propaganda Made in Cesen den perfekten religiösen Anstrich erhalten, der sie erst akzeptabel machte für Muslime in der arabischen Welt. Die Cesener Radiomacher hatten anfangs den Fehler gemacht, den deutschen Antisemitismus 1:1 zu exportieren.
Und dabei ist man wunderbar gescheitert.
Matthias Künzel.
Ich zitiere mal einen Botschaftsmitarbeiter aus der Gesandtschaft in Teheran. Für die Rassentheorie fehlt dem Iraner der breiten Masse der Sinn.
Der Grund, so der Historiker.
Rassismus ist etwas, was auf europäischem Denken, auf Darwin, Sozialdarwinismus und derartigen Themen aufbaut. Und diese Themen waren in der muslimischen Welt nicht verankert. Das heißt, die Nazis kamen mit ihrem Rassismus nicht weit.
Der Ratschlag des Gesandtschaftsmitarbeiters im Iran versucht es über die Religion.
Man hat sich dann ein islamisches Mäntelchen übergezogen und sich als Islamfreund gegeben, um überhaupt eine Eingangstür zu öffnen in das Bewusstsein der Masse der Muslime.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir eröffnen unsere Sendung heute mit einem Vers aus dem Koran, Gedanken an Allah. Er wird von Ahmed Ajiwau vorgetragen.
Die Koranrezitation war bald fester Programmbestandteil. Gelesen wurden allerdings nur judenfeindliche Passagen. Judenfreundliche Verse kamen nicht vor. Dabei gibt es beides im Koran. Das hat historische Gründe, wie der Experte für islamischen Antisemitismus Matthias Künzel erklärt.
Es liegt an der Biografie des Propheten Mohammed, der am Anfang mehr oder weniger die Tora ins Arabische übersetzen wollte, also dem Monotheismus der Juden, der zugeneigt war. Die erste Gebetsrichtung der Muslime war Jerusalem und nicht Mekka. Und dann haben die Juden in Medina, einer weitgehend jüdischen Stadt damals, allerdings die Thesen von Mohammed abgelehnt, worauf Mohammed sich erzürnte und von den drei jüdischen Stämmen Medinas zwei vertrieben und den dritten abgeschlachtet hat.
Die judenfeindlichen Töne im Koran stammen vorrangig aus der zweiten Lebenshälfte des Propheten, nach den Auseinandersetzungen mit den Juden von Medina.
Und jetzt haben die Nazis Folgendes gemacht. Sie haben alles weggelassen, was projüdisch ist, und haben den Koran genommen, als sei es ein antisemitisches Buch. Also selektiv die Sachen rausgepickt, die man verwenden kann, wenn man gegen Juden hetzen will. Das war natürlich ein Betrug. Aber wenn so ein Betrug 6 Jahre lang ununterbrochen per Radio weiterverbreitet wird, dann bleibt das natürlich hängen, verändert das Bild des Juden in der ganzen Region.
Originalaufnahmen von Radio Zesen sind heute, bis auf wenige Ausnahmen im Rundfunkarchiv Frankfurt, so gut wie nicht mehr vorhanden. Man weiß nicht, ob die Sendungen gar nicht mitgeschnitten wurden oder ob die Bänder durch Bomben der Alliierten bei Kriegsende zerstört worden sind. Was aber existiert, sind tausende Seiten Mitschriften und Übersetzungen der Sendungen aus Zesen. Sie wurden zwischen 1941 und 1945 von einem Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Kairo akribisch erstellt. Mehr als 6 Jahrzehnte lang lagen sie unberührt in Kartons im Nationalarchiv der US-Hauptstadt Washington. Der Historiker Jeffrey Hirth hat sie 2007 dort entdeckt. Radio Zesens antisemitische Hasspropaganda verschwand mit Kriegsende aus dem Äther. Einen Nachhall hatte sie lange und hat sie bis heute. Das zeige, argumentiert Matthias Künzel, ein Blick in muslimisch geprägte Regionen, in deren Sprache die Nazis nicht gesendet haben.
Das war zum Beispiel der Fall in Bosnien-Herzegowina, wo es eben auch an die 1 Million Muslime gibt und 15.000 Juden. Und wo Radio Zesen nicht reingefunkt hat. Und es gab nach 1945 nicht den geringsten antijüdischen Anschlag oder auch keine große Erregung über den Zionismus. Es lief alles friedlich weiter.
Anders in Ägypten, wo es am 2. November 1945 zum schlimmsten Pogrom kam, das Juden dort jemals widerfuhr. Angeführt von der muslimischen Bruderschaft, als deren palästinensischer Ableger sich 1987 die Terrororganisation Hamas gründete, die wiederum das Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel zu verantworten hat.
Ein anderes Beispiel des Vergleichs, die Aussagen von moderaten arabischen Herrschern von 1937 gegen den Zwei-Staaten-Plan.
Jenen Plan der britischen Peel-Kommission.
Wenn ich die vergleiche mit den Aussagen der arabischen Herrscher von 1947 gegen den Zwei-Staaten-Plan der Vereinten Nationen, dann kann man feststellen, dass sich die Rhetorik verändert hat, dass plötzlich Dinge, die tief antisemitisch waren, in den Vordergrund gebracht worden sind, dass dann wirklich Regierungschefs von 1948 betonen zum Beispiel, dass die Juden die beiden Weltkriege angezettelt hätten. Das sind Aussagen, die eindeutig von Radio Zesen immer wieder neu verbreitet worden sind.
Sollten wir nicht die Zeit verfluchen, die es dieser niederen Rasse erlaubt hat, ihre Bedürfnisse mit Hilfe von Ländern wie Großbritannien, Amerika und Russland zu befriedigen? Die Juden entzündeten diesen Krieg im Interesse des Zionismus.
Zesen bei Berlin, 3. November 1943.
Die Juden sind verantwortlich für das vergossene Blut. Die Welt wird niemals in Frieden sein, bevor nicht die jüdische Rasse ausgerottet ist. Sonst wird es immer Kriege geben.
Wo sich diese krude Verschwörungstheorie auch wiederfindet? In Artikel 22 der Charta der Hamas, 1988.
Sie stecken hinter dem Ersten Weltkrieg und sie stecken auch hinter dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keinen Krieg, bei dem sie nicht hinter den Kulissen ihre Finger im Spiel hätten.
Der Mann, der wieder und wieder derlei antisemitischen Unsinn religiös ummantelt verbreitet hat, von Zesen bei Berlin in den Nahen Osten, der Mufti von Jerusalem, er kehrte 1946 nach Ägypten zurück. Laut war der Jubel unter den Muslimbrüdern.
Deutschland und Hitler sind nicht mehr. Aber Amin al-Husseini wird den Kampf fortsetzen.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Orient-Redaktion des Weltrundfunksenders in Zesen, die ab April 1939 die judenfeindliche Propaganda der Nationalsozialisten auch in der muslimischen Welt verbreitete. Zeitzeichen morgen über den Musikverleger und Medienmanager Hans R. Bayerlein.